Was ist Zypern? Zypern ist sehr weit im Osten, sehr weit im Süden. Wir haben sehr heiße Sommer. Wir haben Gott sei Dank recht regenreiche Winter. Also es ist, gibt viele Teile Zyperns, die wirklich das ganze Jahr über auch grün sind. Zypern, international, wofür ist Zypern bekannt? Vielleicht im englischen Bereich hauptsächlich für seine Kartoffeln. Ja.
Mhm. Ja.
Ja, ich glaube, Zypern ist auch so ein Land, wo man, oder vor allem Nordzypern, wo man von außen her vielleicht eine ganz andere Meinung hat, als wenn man dann hierher kommt.
Ja, voll.
Und wenn das jetzt kein fortschrittliches und offenes Land wäre, dann würde ich auch nicht hier leben.
Herzlich willkommen bei Weltweit Wandern, dein Podcast fürs Wandern und Reisen. Mein Name ist Christian Lade und ich bin der Gründer von Weltweit Wandern. Heute möchte ich dich mitnehmen auf eine Reise nach Zypern. Ich bin ja schon seit 2 Wochen hier auf Zypern unterwegs. Die erste Woche war ich im Süden des Landes mit einer Weltweit Wandern-Gruppe und Ismini unterwegs und seit einer knappen Woche bin ich jetzt mit dem Franz wandernd unterwegs. Aber der Franz sitzt ja neben mir und am besten stellst du dir jetzt selber vor.
Ja, hallo, also ich bin der Franz. Ich lebe seit mittlerweile ja schon tatsächlich mehr als 14 Jahren auf Zypern.
Wow.
Warum ich hierher gekommen bin? Über meine Frau. Sie ist Zypriotin, sie hat in Wien studiert. Wir haben uns dort auf der TU kennengelernt. Also ich bin so wieder Christian auch ausgebildeter Architekt.
Ja, das war übrigens cool, da mit einem Kollegen die Insel zu besuchen. Und wir sitzen ja gerade jetzt in deinem Wohnzimmer und sind heute zu Gast. Also echt coole Reise miteinander. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, das war auch ganz lässig von meiner Seite her, weil wir haben ja nicht so oft Architekten hier. Wir sind dann 2010, haben wir gesagt, versuchen wir mal für ein Jahr auf Zypern zu leben. Und mittlerweile sind es 14 Jahre geworden. Also es ist hier doch ganz gut, man kann hier ganz gut leben.
Ja. Ja, und ich muss sagen, es war extrem super diese Woche. Wir haben eh vorher geredet, so von die Architekturausbildung bedingt natürlich so ein bisschen, dass man sich für Geschichte interessiert, für Bauwerke interessiert. Und ich muss sagen, der Reichtum von Zypern, den du da vor mir ausgebreitet hast, das war wirklich großartig. Und ich hoffe, dass wir da in dem Podcast ein bisschen was von dem, was wir jetzt eine Woche lang miteinander geredet haben, rüberbringen können für unsere werten Gäste. Ja, vielleicht so, wie bist du da zum Wandern gekommen? Du bist ja, wir bereiten da jetzt eine Weltweit-Wandernreise vor und haben extrem viele Gegenden und Wanderrouten abgewandert, aber wie ist denn dein Zugang zum Wandern?
Ja, mein Zugang zum Wandern war vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich habe mit meinen Eltern sehr viel wandern müssen.
Das kennen wir alle.
Als Jugendlicher habe das auch durchaus gehasst.
Ja.
Habe dann aber 2000 habe ich den Jakobsweg gemacht in Spanien.
Ah, schön.
Und das war eine super schöne Zäsur im Leben und so bin ich aufs Wandern dann gekommen. Ja. Mhm. Und wie wir dann eben nach Zypern gekommen sind, haben wir relativ bald am Anfang den Reiseführerkurs hier gemacht, da ich ja, meine Eltern hatten ein Gasthaus in der Steiermark, also ich bin durchaus mit Tourismus aufgewachsen. Mhm. Und durch meine allein, dass ich Österreicher war und dass man Österreich kennt als Wanderland, war ich dann sehr oft auch involviert bei Projekten vom Tourismusministerium hier und so bin ich hier wieder sehr zum Wandern zurückgekommen und bin sehr froh darüber.
Ja, ja, voll cool. Und du hast mir erzählt, du bist voll aktiv im Freischneiden von Trails, du arbeitest mit der Universität zusammen. Erzähl ein bisschen was über diese Projekte, das finde ich voll spannend.
Ja, wir haben hier auch das Problem vielleicht, dass Wandern jetzt für das hiesige Tourismusministerium nicht das große Highlight ist.
Ja.
Und wir aber selbst sehr viel auf freiwilligen Basis dann versuchen, Projekte, die es schon gibt, wieder zu revitalisieren, am Leben zu halten und besser zu machen. Und ich hatte jetzt auch vor 2 Jahren begonnen mit einer der Universitäten, mit vielen Privatuniversitäten, die es hier in Nordzypern gibt, ein Projekt zu machen, wo wir Wanderwege reinigen, also wo wir Müll sammeln. Und das ist ganz spannend, weil wir hier Leute aus verschiedensten Ländern haben, vor allem Länder aus dem Nahen Osten, afrikanischen Ländern. Und die Studenten sind super begeistert dabei und für die ist was ganz was eine neue Geschichte, dass man Müll von anderen Leuten aufhebt. Und das ist toll und die sind dann immer super glücklich, wenn sie dann das Ergebnis sehen, wie sauber der Weg nach einem Tag Arbeit sein kann. Ja,
ja. Und wie gesagt, mein erster Eindruck war, du hast mich abgeholt vom Flughafen, ich habe meine Tasche hinten reingestellt und ich habe dort die Heckenschere gesehen und das Gartenwerkzeug, weil du gerade Wanderwege ausgeschnitten hast letzte Woche.
Genau, da bin ich vorhin unterwegs gewesen, bevor ich dich abgeholt habe.
Und wir konnten dann auch dein Werk genießen oder das vom Team und sind ja dann auf einem Stück, wie heißt der, Besch-Barmark-Trail?
Genau, es gibt den Besch-Barmark-Trail, der geht entlang vom Fünffingergebirge, das sich entlang der Nordküste Zyperns zieht.
Ja, ja.
Ungefähr 250 Kilometer lang, ein Weitwanderweg. Und ein sehr schöner Weitwanderweg.
Ja, und da haben wir gesehen, das vorige Stück war ein bisschen verwachsen, war gut zu begehen, aber dann hast du gesagt, ab da haben wir ausgeschnitten und dann war der Weg total super. Also da merkt man einfach, es braucht dann Pflege hier, wenn doch nicht so viele Leute unterwegs sind. Und für mich als Weltweitwandern-Chef ist es natürlich cool, wenn man in ein Land kommt, wo man wirklich fast allein Wege wandert, weil eben Wandern noch nicht so in ist. Und das waren wunderschöne Wege, die wir gegangen sind.
Na klar, das ist jetzt schön für dich. Für uns wäre es schöner, wenn mehr Leute hier wandern würden.
ja, das werden wir schon noch schaffen. Genau. Du, aber jetzt gehen wir ein bisschen zurück, um dich so ein bisschen kennenzulernen. Wie ist der Mensch Franz? Du lebst eben hier, wir sitzen da in deinem Wohnzimmer. Man sieht den Architekten, ihr habt dein Haus in der Nähe der Hauptstadt Nicosia ausgebaut und mit einem wunderschönen, draußen die reifen Orangen, wie wir reingekommen sind. Südländisches Flair, es ist warm, wir sind Ende November und herrliche Temperaturen. Aber wie lebst du so hier? Also wie bist du zum Beispiel heute in deinen Tag gestartet?
Nein, ich bin heute relativ früh aufgestanden, weil wir mit dir ein langes Programm wieder hatten.
Ja.
Aber ich bin vorher noch heute ins Fitnesscenter gegangen, war dann im Büro, habe dich abgeholt in unserem Hotel in Nicosia.
Ja.
Und dann waren wir unterwegs, den ganzen Tag wandern. Und jetzt am Abend haben wir ein paar Mese noch gegessen, bevor wir hier begonnen haben.
Genau.
Und was mache ich sonst? Heute in der Früh, nachdem du bekommen bist, hat mich meine Frau noch in den Garten geschickt, damit ich ein bisschen aufräume. Aber ansonsten ist das so ein typischer Ablauf, ja.
Okay, na schön, sehr schön. Vielleicht so, dass unsere Gäste, ich muss ehrlich zugeben, bevor ich das erste Mal hier nach Zypern kam, ich habe wenig gewusst. Wie gesagt, Stichwort UNO-Soldaten, das weiß man vielleicht als Österreicher ein bisschen. Dass Zypern sehr im Osten liegt, in der Nähe der Türkei, dass da irgendwie ein Problem gibt mit der Türkei. Alles das ist so im Hintergrund. Aber erzähl ein bisschen was über deine neue Heimat, wo du seit 14 Jahren wohnst, sodass sich jemand, der so wenig weiß, so wie ich, muss ich ehrlich gesagt, vor ein paar Monaten Zypern ein bisschen vorstellen kann.
Mhm. Na, Zypern hat ja extrem reiche Geschichte. Zypern war im 20. Super. Jahrhundert zuerst noch osmanisch, dann britisch, dann unabhängig. Seit 1974 ist Zypern leider geteilt in zwei Teile, einen Nordteil und einen Südteil. Die Hauptstadt Nicosia ist somit dann auch die letzte geteilte Hauptstadt Europas. Ich selbst war das erste Mal auf Zypern 2002. Und damals war die Grenze noch komplett dicht.
Ja.
Und es war dann für uns eine Riesensensation, vor allem für meine Frau, weil sie das ja ihr ganzes Leben lang die Grenze nur geschlossen kannte.
Deine Frau ist Zypriotin.
Meine Frau ist Zypriotin, Frau ist Zypriotin aus dem Norden von Nicosia.
Mhm.
Und das war dann für sie eine Riesensensation, wie 2003 plötzlich die Grenze aufgemacht hat. Und wir auch vom Norden in den Süden konnten und umgekehrt. Und Nelin, meine Frau heißt Nelin, ihre beste Freundin aus Wien, die auch Zypriotin aus dem Süden ist, plötzlich zu Hause besuchen konnte.
Das war eine emotionale, großartige
Geschichte. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich mir auch vorstellen konnte, in Zypern zu leben. Und ansonsten, was ist Zypern? Zypern ist sehr weit im Osten, sehr weit im Süden. Wir haben sehr heiße Sommer. Wir haben Gott sei Dank recht regenreiche Winter. Also es ist, gibt viele Teile Zyperns, die wirklich das ganze Jahr über auch grün sind. Zypern, international, wofür ist Zypern bekannt? Vielleicht im englischen Bereich hauptsächlich für seine Kartoffeln. Ja,
mhm. Ja. Ja. Ja, also was mich total fasziniert ist, es war Mitte November und wir sind in diesem herrlich warmen Meer geschwommen.
Naja, so warm.
Ja, also 22, 24 Grad. 25, gehabt.
Es war warm.
Also super. Für uns Österreicher war es herrlich warm.
Hier, Einheimische würden hier ja nur im Juli und August schwimmen, ja,
ja,
wenn das
nein,
Wasser
für uns,
30 Grad hat.
Nein, für uns reichen 24, das war wunderbar im November. Nein, du hast herrliche Temperaturen zum Wandern. Also ich habe es ganz großartig gefunden und es hat eben so einige Stunden, ich glaube die letzten zwei Wochen, habe ich zwei halbe Regentage gehabt, meistens war das eher am Nachmittag und in der Nacht und schon sprießen neue Blumen raus und es wird grün, die Landschaft ist ganz sauber, also es war ganz wunderbar und im Frühling muss es natürlich total grün sein.
Na, ich muss ja sagen, ich war die ersten Male mit meiner Frau, das war dann 2003, 2004, 2005.
Ja.
Wir waren an sich immer nur im Sommer hier.
Ja, okay. Ja.
Und wie ich dann das erste Mal im Frühling hier war, war das für mich wie eine andere Insel. Ja, als wären wir auf der falschen Insel gelandet.
Ja.
Weil du fliegst an und plötzlich ist das, was du als braun und vielleicht trockener kennst, plötzlich ist die ganze Insel komplett grün. Und das ist wirklich fantastisch.
Ja. Und es muss wahnsinnig viel Blumen geben. Also es sind ja jetzt im Herbst total viel Blumen. Also es regnet ein bisschen und das Gras sprießt raus und ab November fängt die Insel wieder grün werden an, wenn man wandert.
Na, das ist unsere große Spezialität, sind viele Orchideenarten.
Ja.
Plus eine große Spezialität sind, das haben wir auch auf einem unserer Wanderwegen, die zyprischen Tulpen, die Tulipa cypria, die auf ganz Zypern an vier unterschiedlichen Orten vorkommt.
Ja.
Unter anderem auch in der Nähe vom Maronitendorf Kormacit an der Westküste Nordzyperns.
Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe da extrem viel erfahren dürfen durch dich. Wir arbeiten ja an einer weltweit Wandernreise, die es dann nächstes Jahr das erste Mal gibt. Vielleicht erzählen wir ein bisschen so gemeinsam das Wanderprogramm. Also hauptsächlich du hast es ja mit mir zusammen entwickelt. Das war ja jetzt wirklich super. Wir sind die Strecken abgegangen, wir haben gefeilt, wir haben dann geschaut, das ist vielleicht zu viel Asphalt, wir verlängern es nach hinten, wo ein schönerer Weg ist. Also wir haben jetzt, glaube ich, wirklich eine Woche intensiv noch an dem Konzept gearbeitet, dass das wirklich eine schöne Tour wird. Und ich muss jetzt sagen, ich bin wirklich, wirklich angetan. Weil ich war ja eine Woche vorher im Süden von Zypern und haben mir gedacht, naja, okay, wir verlängern das halt um ein ähnliches Programm. Aber hier im Norden, es ist so unterschiedlich. Du hast eben diese Kreuzfahrerburgen, so richtige Märchenburgen, die da oben wie Ronja Räuber Tochterfeste oben am Felsbicken. Du hast gotische Kathedralen, wirklich also ganz tolle französische Gotik, wo man dann hört, die Kreuzfahrer haben hier so ein Königreich installiert. Wie haben die geheißen? Lucy?
Die französische Familie der Lusignans, die Zypern von bekannten englischen König Richard Löwenherz gekauft haben und dann sich hier ihr kleines Frankreich aufgebaut haben für 300 Jahre.
Ja, irre. Also da erfahrt man halt, wie reich Zypern war. Und dann gräbt man, also dass da einfach der ganze Fernhandel, Venedig war ja da und hat den Handel dann kontrolliert und dass du die ganzen Güter aus dem Osten und der ganze Mittelmeerhandel vom Osten über Zypern gelaufen ist. Märchenhaften Reichtum, den man jetzt noch in den Gebäuden sieht.
Und auch in Venedig sehen kann. Ne? Also Venedig ist für Venedig war ja Zypern wirklich einer der wichtigsten Außenhandelsposten.
Okay.
Und die letzte... Okay. Die erste venezianische Königin auf Zypern war ja die Katharina Cornaro von der Corner-Familie.
Ja.
Und man sieht ja heute noch den Palazzo Corner in Venedig. Und das ist eigentlich alles mit dem Reichtum Zyperns aufgebaut worden.
Ja.
Das war eine fantastische Lage hier.
Ja, und wie gesagt, und dann so kurzer Cut, sind wir dann ganz im Westen von Zypern gewandert und da sieht man so Tonfiguren und du erzählst mir, dass die aus dem 7. Jahrhundert vor Christus stammen und dass es noch viel früher schon so halbindustriell organisierten Kupferabbau gab, der damals schon zu diesem riesigen Reichtum geführt hat. Also diese verschiedenen Ebenen von Kultur, weiterer Schnappschuss, dann weiter im Osten, wo man auf eine römische Stadt kommt, die wir gestern besucht haben, wo es quasi Thermen gibt, riesige Säulenhallen, wo man ganz
damals viel schon 150.000 Einwohner hatte. Ja? Also
150.000,
200 nach Christus.
Ja. Also man merkt einfach, hier ist so eine Wiege der Weltkultur. Und diese Wiege der Weltkultur in Nordzypern, im Süden sind wir ja auch unterwegs gewesen, die beschreiben wir jetzt ein bisschen, dass wir ein bisschen so unser Reiseprogramm durchgehen. Aha. Also die Leute kommen an, wie alle fast auf Zypern in Larnaca, das ist quasi so im, was kann man sagen, im Süd...
Larnaca ist so Südosten.
Südosten der Insel, genau.
Der Insel, ja. Ja. Hm. Larnaca ist circa eine Stunde Transferzeit entfernt von Nikosia. Und in Nikosia fahren wir dann über einen der Checkpoints.
Ja, da ist ja schon so das Erste. Da gibt es genau. Die Green Line.
Ja.
Ost- und West-Berlin, sage ich jetzt nur, eine geteilte Stadt. Aber es ist nicht so schlimm, man kommt drüber.
Nein. Nicht so schlimm, weil seit dem EU-Beitritt Zypern, seit 2004, haben eben Einheimische und EU-Bürger das Recht an mittlerweile 9 Grenzübergängen. Und wir hoffen, dass jetzt noch mehr aufgemacht werden in den nächsten Monaten. 24 Stunden die Grenze zu überqueren.
Und es reicht der Personalausweis.
Also es reicht ganz der Personalausweis. Einzige, schnell. Was wichtig ist, der muss noch 6 Monate lang gültig sein.
Okay.
Ja, ansonsten reicht der Personalausweis. Ja. Und dann fahren wir weiter nach dem Grenzübertritt direkt gleich an die Nordküste, drüber übers Fünffingergebirge. Das Fünffingergebirge zieht sich entlang der ganzen Nordküste und wird uns auf dieser ganzen Woche an sich begleiten.
Ja, das ist richtig cool zum Wandern. Es ist nur 1000 Meter hoch, aber es sind so die Dolomiten von Nordzypern. Ja, also ganz schroffe, tolle Berge, und nachdem die direkt vom Meer so raufgehen, sind die ziemlich eindrucksvoll, die Berge.
Ja, stimmt. Du sagst nur 1000 Meter, aber es beginnt bei null.
Ja.
Das heißt, wir haben wirklich die 1000 Meter hohen Wände zum Teil, und das ist schon ganz lässig. Ja, und dann sind wir im Dorf Alsancak oder Karavas und werden dann am ersten Wandertag über das Fünffingergebirge wandern und haben dann den super Endpunkt unserer Wanderung, nämlich das gotische Kloster von Bellabais.
Ja, da waren wir gestern am Abend, war schon quasi dämmerig, schöne Stimmung, und man ist dann wie in Frankreich. Also du bist dann quasi so weit weg im Osten, was das Israel und andere Ost und die Türkei so in der Nähe sind, und plötzlich hast du ein französisches, gotisches Kloster. Also super großartig.
Ja, das waren eben diese Lusignan-Familie, die alle Orden, die in der Kreuzfahrerzeit nach und nach dann aus dem Heiligen Land verschwinden mussten, haben die in Zypern aufgenommen, und die haben dann hier ihre Klöster aufgebaut und eben dann diese außergewöhnliche gotische Architektur oder für den Osten so außergewöhnliche gotische Architektur nach Zypern gebracht.
Ja. Na, das ist richtig eine coole Wanderung. Wir sind sie ja heute gegangen. Also wirklich super Aussichten und so ein bisschen so ein Wechsel auch von dieser Ebene, wo man so in den Süden schaut, wo man auf Nikosia schaut und hinten das 2000 Meter hohe Troodosgebirge so im Hintergrund hat, geht man quasi über den Berg rüber dann auf die Nordküste. Das ist ein cooler Anfang.
Man sieht dann auch gleich das Meer wieder.
Ja, super.
Also das ist unser erster Wandertag. Ja,
und das Almond Village, ich habe da auch vorgestern die Nacht verbracht, voll Liebe, wie heißt die Besitzerin?
Gülten.
Das ist ja für mich auch so, nicht? Also für mich war es schon so, du kommst quasi in so eine türkische Einflusssphäre, wenn man die Green Line, und da habe ich halt natürlich geschaut, was ist da? Sind die Frauen verschleiert? Na, überhaupt nicht. Und so viel starke Frauen, also die Gülten schupft da ihren Laden, sie ist in London erzogen, hat ein britisches Englisch, das ist so ein Bild, das man nicht so hat vom Orient. Also ganz viel britischer Einfluss, ganz viel gebildete Leute, sehr selbstbewusste Frauen. Gleich bei der Ankunft hast mich du in so ein Geschäft geführt in Nikosia, wo auch eine junge Frau so Flöten erzeugt und ihr Business schupft. Also richtig cool. Viel alternative Szene habe ich gesehen und eben viel starke Frauen, wie man es gar nicht vermutet. Und dazu halt auch große Alkoholläden, also alles Dinge, die einen für ein islamisches Land eigentlich so gar nicht.
Ja.
Zypern ist etwas, was so brüchig ist oder was so das Bild, es ist wahnsinnig vielfältig, aber erzähl weiter.
Ja, ich glaube, Zypern ist auch so ein Land, wo man, oder vor allem Nordzypern, wo man von außen her vielleicht eine ganz andere Meinung hat, als wenn man dann hierher kommt.
Ja, voll.
Und wenn das jetzt kein fortschrittliches und offenes Land wäre, dann würde ich auch nicht hier leben.
Ja,
also nein, ist schon, ich war ja selber auch überrascht, wie ich das erste Mal hier war und wie sich das alles entwickelt hat. Und durch den Familienanschluss habe ich hier dann Gott sei Dank auch bald sehr viele Freunde gefunden und eine gute Umgebung gefunden.
Ja.
Und es herrscht hier auch eine sehr große Freiheit, was frei sprechen und so weiter betrifft.
Jetzt Stichwort Familie bei der Gülten im Almond Village, oder wie heißt das Hotel?
Almond Holiday
Village. Almond Holiday Village, es ist wirklich eine familiäre Geschichte. Man sieht ihren Vater und ihre Mutter, sie haben einen riesen Gemüsegarten, haben eigene Tiere, kochen mit dem Gemüse, Strauße, Händeln.
Almond heißt übrigens Mandel.
Mandel, genau.
Ja, also die Mandelblüte.
Ja, genau. Und das wird für ein paar Tage dann einfach unser Zuhause sein. Es gibt einen coolen Pool, viel Platz und das ist so richtig ein gemütlich familiäres Stützpunkt, von dem wir aus dann am nächsten Tag wieder weiter wandern, oder?
Genau. Ja. Und am nächsten Tag haben wir uns auch gemeinsam angeschaut. Da haben wir dann gesagt, wir machen in der Früh einen kurzen Transfer und wandern dann entlang der Nordflanke des Fünffingergebirges bis zur Festung St. Hilarion. St. Hilarion ist eben eine dieser drei märchenhaften Kreuzfahrerfestungen, die ganz am Kamm des Fünffingergebirges sitzen, wurden ursprünglich gebaut als Ausgucke, eigentlich nur um Piratenschiffe sehr früh sehen zu können und Bevölkerung warnen zu können. Und später haben dann sogar die Franzosen, die Lusignan-Familie, hat es dann später sogar ausgebaut zu ihrem Sommersitz. Also die haben dann ihre Sommer dort oben verbracht, wo sie in Nicosia 45 Grad hatten sie dann oben nur mehr 30.
Und da hat einen wirklich tollen Blick. Wir haben uns dann hingesetzt und haben Olivenbrot gejausnet.
Sogar am Fenster der Königin haben wir gejausnet.
Haben wir Brotzeit gemacht. Und wirklich ein großartiger Blick, das Meer unten im Hintergrund. Ich glaube, gestern haben wir es nicht gesehen, aber die Türkei ist ja nur 65 Kilometer entfernt. Kann man das Taurusgebirge sehen. Wie hoch ist es?
3000? Taurusgebirge, da gibt es sogar 3000er darunter, wenn ich mich nicht täusche. Ja, aber ich denke, das stimmt.
Ja, also super, super Blick. Und unten natürlich sieht man die kleinen weißen Häuser, weil da ist an der Küste natürlich ganz schön viel los dann an der Nordküste.
Du hast vorhin den Blick aufs Meer erwähnt. Ja. An dem Tag werden wir es auch so machen, wenn wir zurückfahren von dieser Wanderung, dann werden wir beim Strand auch stehen bleiben, der ganz in der Nähe vom Almond Holiday Village ist. Ist eigentlich Gehzeit nur 20 Minuten maximal.
Ja.
Aber wir werden dort euch auch gleich dann die Möglichkeit geben, ins Meer zu springen.
Ja, super.
Für die das möchten.
Ja. Und dann erfrischt und nach einem guten Abendessen gehen wir dann den dritten Tag los. Was haben wir da geplant?
Am dritten Tag, so viel ich mich erinnere jetzt, da haben wir eine Wanderung ganz an der Westküste, wo wir eine lange Strandwanderung machen.
Ah, die ist cool.
Ja, da machen wir eine Strandwanderung.
Cool. Ja.
Und das ist auch die Wanderung, wo, wie du schon erwähnt hast, da sehen wir dann diese Königsgräber von Aia Irini, wo diese 2000 oder mehr als 2000 Tonfiguren entdeckt wurden von einer schwedische Expedition in den 30er Jahren.
Ja,
da werden wir dann auch noch einige dieser Figuren werden wir dann auch noch sehen im Nicosia Museum, im Archäologischen Museum in Nicosia an unserem letzten Tag.
Aber gehen wir zurück zum Strand. Das war ein bisschen so Afrika-Feeling.
Ja.
So quasi wie so Savanne, so grün mit Büschen, überwachsene. Also es war sehr grün und so Dünen, dann weite Steppen dazwischen. Da kommt man mal zuerst an den Strand durch so eine wunderschöne Landschaft. Also es ist eigentlich unbewohnt, das ganze Gebiet. Es ist auch ein Gebiet, wo du erzählt hast, dass dann die Caretta-Caretta-Schildkröten da an Land kommen.
Ja, das
kommen.
Ist ein wichtiger ja. Nistplatz für Schildkröten, die mittlerweile sich stetig vermehren, dadurch, dass dieser Schutz doch ganz gut gelingt hier auf Zypern vor allem.
Ja. Also wir haben sie nicht gesehen, weil ich glaube, die kommen nur im Sommer.
Ja, ist jetzt nicht die richtige Saison, aber du kannst so ab Mitte Mai kannst du sie eierlegen sehen und dann ab Mitte Juni schlüpfen.
Ja, nein, das ist eine total einsame Gegend. Also da wohnt niemand, die Dörfer sind weit entfernt und wir gehen da wirklich quasi stundenlang am Meer entlang. Man hört die Brandung rauschen. Es gibt dann auch eine schöne Badebucht, hast du mir gezeigt. Also an dem Tag, wo wir waren, waren ein bisschen hohe Wellen. Es muss natürlich passen zum Baden und es ist auch wirklich... Also ich denke mal, Menschen aus dem Alpenraum oder aus Deutschland, wenn man so lang am Meer geht, diese weiten, weißen, einsamen Strände, das ist schon einmal cool, da so entlang zu wandern. Wird ein cooler Tag.
Denke ich auch. Ich meine, und da war ich sehr dankbar auch über dein Feedback, Christian, weil für mich mittlerweile dem Meer entlang wandern, nachdem ich 14 Jahre hier bin, ist ja nicht mehr so was Außergewöhnliches.
Ja, das gefällt uns schon
aber
ganz gut.
Gefällt mir auch ganz gut.
Ja, ja klar, und es gibt ja auch andere Wanderungen. Klar. Ja, und dann, wie gesagt, sehen wir eben diese Gräber oder die Stelle, wo die Gräber ausgegraben sind und wie geht es dann weiter?
Und dann geht es weiter, also wir fahren dann wieder zurück ins Hotel. Am nächsten Tag machen wir dann, es gibt ja im Nordzypern entlang dieses Gebirges diesen Beshbarmak Trail, diesen Weitwanderweg, diesen 250 Kilometer langen Weitwanderweg. Und am nächsten Tag machen wir dann einen Teil dieser ersten Etappe.
Da haben wir am Anfang gesagt, den du ausgeschnitten und geputzt
Genau. Einen Teil dieser ersten Etappe.
Ja.
Auch wieder mit super Blicken ans Meer.
Ich glaube, es startet ja in so einer Bucht, da haben wir ja kurz gepicknickt.
Ja, genau, das startet in einer Bucht und geht dann über Eselspfade oder du sagst Eselspfade, ich sage Ziegenpfade.
Ja, Ziegenpfade.
Über Ziegenpfade den Berg hinauf.
Ja.
Mit immer wieder so Lichtungen, wo man ganz schöne Rasten dazwischen machen kann mit tollem Blick. Und dann enden wir im Maronitendorf Kormacit. Ja. Die Maroniten, das ist so eine christliche Minderheit, die im Norden lebt. Ja. So wie, man muss sich das ein bisschen vorstellen wie das Dorf von Asterix und Obelix.
Ja. Weil das war für mich schon spannend, dass du einfach, also du hörst Islam und Süden ist eben orthodox. Und plötzlich hast du eine christliche Kirche mitten im islamischen Nordzypern. Die Leute reden Griechisch und du hast gesagt Aramäisch, das ist irgendwie
uralte. Ja, Aramäisch, die Sprache, das ist ein ganz altes Arabisch, das angeblich Jesus gesprochen hat. Ja. Und die sind eben im Gegensatz zu den orthodoxen Griechisch-Zyprioten, sind die mit der katholischen Kirche uniert.
Ja, das ist
spannend. Heißt, man hat etwas, was man kennt, eine katholische Messe, und wenn man das sich dann anhört, ist der auf Aramäisch in einer ganz anderen Sprache.
Ja.
Ganz interessant.
Ja, und voll cool für mich war, also wir waren am Sonntag dort, die Männer, ich glaube, es war dann auch eine Frau davor, aber es war dabei, aber es waren die meisten waren Männer, sitzen da alle im Café, ein paar haben Karten gespielt, die meisten haben diskutiert. Und dann hast du gesehen, im Café gibt es ein Seitenzimmer, da hast du mir dann erzählt, das ist der Dorfvorsteher, da war so eine Mini-Schlange davor und die Leute sind so reingegangen und dann hast du mir erzählt, die tun da ihre Amtsgeschäfte erledigen. Also
genau,
voll super Service, am Sonntag kannst du zum Bürgermeister gehen und mit deinen Wasserrechnungen oder weiß nicht, was du
genau, das ist der Muchtar, der dafür zuständig ist, so alle kleineren Belangen des Bürgermeisters quasi zu erledigen.
Voll cool.
Das heißt, man kann da dazu eine Wasserrechnung bezahlen.
Voll cool,
Man kann um einen neuen Anschluss ansuchen und so weiter. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr bürgernah, würde man sagen, oder?
Ja, und das am Sonntag. Ja, also da kennt man sowas abschauen in Österreich, dass du am Sonntag neben einem Café quasi deine Geschäfte machen kannst. Voll toll. Nein, das hat mich wirklich beeindruckt. Auch wie offen die Leute waren. Also wir sind da hinkommen. Du hast dann natürlich, wie so oft auf Zypern, eigentlich gleich ein paar Leute kennt. Die haben gesagt, hallo Franz. Und man braucht sich das nicht kompliziert vorstellen, weil die sprechen alle hervorragendes Englisch. Das ist ja auch, haben wir vielleicht noch gar nicht gesagt, also jetzt die vom Elmont Village kann gut Englisch, aber auf der ganzen Insel hast du ja diese britische Zeit gehabt, ja, und auch heute noch, überall kannst du mit Englisch super unterhalten. Das ist richtig, also das ist schon was Großartiges auf, ja, Zypern.
Wenn's klar, wenn du denkst, Zypern war bis 1960 britisch. Das heißt, oft sprechen deshalb sogar die älteren Leute,
ja,
besser Englisch als Junge, weil sie, ja, vielleicht sogar in dieser Zeit noch in die Volksschule gegangen sind.
Ja.
Und es ist uns ja sonst auch noch was geblieben. Ihr müsst ja auch, wir haben Steckdosen mit drei Polen.
Ja, ja, das stimmt, ja.
Und wir fahren immer noch auf der linken Seite.
Ja, ja. Also es ist ein bisschen britisch. Es, ja, ist muslimisch, es ist im Süden mehr ein bisschen griechisch, aber doch nicht. Es ist zypriotisch, hört man. Das ist ganz was Eigenes und ein bisschen britisch ist es auch. Und dann hört man, dass auch sehr viele Deutsche hier gerne herkommen. Trifft, ja, man auch immer wieder, auch, die, ja, hier, ja, siedeln.
Ja.
Also sehr viele Schichten. Aber jetzt haben wir, also die Maroniten haben wir total getaugt. Dort werden wir dann ein bisschen sein und auch im Kaffeehaus sitzen und so ein bisschen beobachten, wie es dort ist, und wieder zurück zu unserem Almond, mhm, Village, wo man baden gehen kann, wo, mhm, man relaxen kann, zu unserem, ja, Standquartier.
An dem Tag sollte sie dann auch nochmal der Strand ausgehen, ja, wenn wir, super, da zurückfahren.
Genau. Ja, ja. Ja, dann, wie geht's weiter?
Und dann am nächsten Tag checken wir aus beim Almond, mhm,
ja,
in der Früh. Und dann fahren wir Richtung Osten.
Ja,
ja, okay. Und dann, super, fahren wir ein Stück so 1,5 Stunden Richtung Osten.
Ja.
So an den Anfang dieser Karpas-Halbinsel. Mhm. Ja, die,
ja.
Diese,
ja.
Dieser Pfannenstiel, ja, Zyperns, ja, der Richtung Osten zeigt. Mhm. Und machen dann dort eine Rundwanderung im,
ja,
Dorf Tatlesu.
Ja,
das ist auch noch einmal eine Rundwanderung, wo man ganz hinauf kommen, dann oben zu so einem Felskamm. Da gibt es ein Felsfenster. Und durch einen sehr, sehr schönen, originalen Bergwald dann wieder ins Dorf absteigen.
Ja, super.
Und dann fahren wir aber nicht zurück ins Almond, sondern dann fahren wir weiter nach Nikosia, weil wir, mhm, werden dann den nächsten, ja, Tag in Nikosia verbringen.
Ja, ja. Und wie gesagt, die Hauptstadt, die hat mir ja richtig gut gefallen. Weil es ist so, also dort mehr, es kommt schon so ein bisschen diese Vielfalt des Landes zusammen. Du hast eben, haben wir schon gesagt, es gibt die Green Line, die man ganz unproblematisch überqueren kann, aber doch so eine Linie, die die Stadt in zwei Hälften teilt. Und das war für mich, also gleich am ersten Tag hast du mich da herumgeführt und da kommst du eben zu dieser wirklich tollen, wie heißt diese Karawanserei?
Die Karawanserei, also große Karawanserei. Auf Türkisch heißt sie Büyük Han.
Ja.
Die Griechen nennen sie Hani.
Ja, ja, okay,
Hani. Und das ist vermutlich das schönste Gebäude aus der osmanischen, ja, Zeit auf Zypern. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Treffpunkt in der Stadt.
Ja.
Und das ist auch eben nach dieser Grenzöffnung 2003 für Einheimische, 2004 für EU-Bürger, ein sehr, sehr wichtiger Treffpunkt geblieben für türkisch- und griechisch-Zyprioten, die sie halt auf der Insel von früher noch kennen, die sie manchmal vor 74 noch kennen, die vor 74 gemeinsam in die Schule gegangen sind. Und da gibt es so einen ganz bekannten Treffpunkt immer am Samstag, wo sie sich in, das nennen sie Coffee Club, ja,
ja, super,
wo man sich im Rahmen des Coffee Clubs dann jeden Samstag trifft im Büyükhan und griechisch, türkisch, englisch, deutsch, was immer, ja, sich unterhält.
Also auf das freue ich mich schon, da werden wir übermorgen,
schauen wir uns übermorgen an.
Ja. Ja. Mhm. Und du engagierst dich da ja auch dafür, dass du selber hingehst. Und das war schon etwas, was ich auch gemerkt habe, auf der griechischen Seite habe ich Reisegruppen gesehen, wo sich türkisch-Zyprioten und griechisch-Zyprioten getroffen haben im Troodosgebirge. Also es gibt da viele Initiativen, wo sie die Menschen jenseits der Politik, die oft irgendwie andere Ziele verfolgt, einfach von Mensch zu Mensch treffen. Und eben, wie gesagt, in dieser Karawanserei ist einer so dieser Punkte, wo man, glaube ich, das ganz gut mitbekommen und sehen,
ja,
kann.
Das, na, ist aber echt das, schön. Das ja. Leben jeden Einzelnen ist ja hier auf Zypern viel reicher, wenn man aus der ganzen Insel schöpfen kann und,
ja,
sich nicht nur auf seinen eigenen Teil beschränken möchte.
Ja, voll.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist dann schon spannend. Also ich habe dann natürlich so mit großen Augen beobachtet, was ist anders, nachdem ich eine Woche im Süden war. Und es war dann schon spannend. Also im Norden gibt es überhaupt so keine sichtbare Globalisierung. Plötzlich sind die ganzen westlichen Marken weg, die ganzen Brands, die wir in Westeuropa auch kennen, von Benetton bis Starbucks, alles das gibt es im Süden natürlich, weil es ist EU und amerikanisiert und Weltmarkt verbunden. Und hier im Norden ist natürlich eine ganz andere Situation. Da gibt es türkische Marken, da gibt es eher kleinere Boutiquen. Und was mir voll getaugt hat, war, dass es, ich habe das gleich so gemerkt, da gibt es so eine alternative Szene. Es gibt so jenseits dieser Politik, glaube ich, so ein bisschen einen Freiraum, wo man sehr individuell, da waren ganz coole Cafés, fast so retroartig, mit alte Möbel eingerichtet, eine Mikrobrauerei ist mir gleich so ins Auge gestochen, im Norden von Nicosia, eine super, super Bibliothek mit Büchern, Buchhandlung, nicht Bibliothek. Buchhandlung,
genau,
mit, wie heißt sie?
Rüstem Buchhandlung.
Okay, ja, die ist richtig cool. Mit einem Kaffee und Bücher bis zur Decke rauf. Also so richtig, ich habe Gänsehaut gekriegt, wie ich das gesehen habe. Ich lese ja total gern. Also irgendwie war es dann so, und was ich bin ja ein Babyboomer-Mensch, der quasi mit Doors und Led Zeppelin und Rock aufgewachsen ist, und plötzlich höre ich die Musik in Nordzypern.
Ach, stimmt, du hast Led Zeppelin Cafés gehört.
Ja, genau.
Und noch dazu ein Stück, das du nicht kanntest, oder?
Ja, genau. Ja, und ich kenne alles aus Led Zeppelin, aber in der Bar haben sie Led Zeppelin unbekannte Sachen gespielt. Ja. Also mir, ich habe es richtig spannend gefunden. Dann hast du diese Markthalle, wo du gesagt hast, die ist aus der britischen Zeit gebaut, mit ganz viel Gemüse, und es wirkt dann natürlich jetzt unter Anführungszeichen türkisch-orientalisch, und dann geht man weiter nach hinten, und dann hast du aber ganz alternative, von Frauen geführte Flötengeschäfte. Das war ja spannend. Ja.
Nicosia hat ja dadurch, dass es Nicosia hat ja eine Altstadt, die ist kreisrund mit einer Mauer aus der Renaissance, also eine venezianische Mauer herum.
Ja, das ist mal wieder diese Handelszeit.
Ja, dieser fantastisches Potenzial in Nicosia. Ja. Und diese Altstadt, diese Runde, hat ca. 1,5 Kilometer Durchmesser.
Ja.
Und die ist dann genau in der Mitte geteilt.
Ja.
Und dadurch, dass es eben diese Green Line gibt,
ja,
sind die Grundstücke direkt an der Grenze immer die billigsten gewesen.
Ja.
Und deshalb hat sich dort dann diese alternative Szene auch entwickeln können. Ja. Und das ist fantastisch. Also ich finde es so fantastisch in Nicosia, dass du einfach mit deinem Personalausweis von einer Seite auf die andere wechseln kannst, so wie du möchtest.
Ja.
Und wenn du sagst, heute gehe ich einmal gerne griechisch essen, dann gehe ich griechisch essen. Und wenn ich türkisch essen gehe, gehe ich türkisch essen.
Ja.
Und wenn ich irgendwo eine tolle Roofbar besuchen möchte, dann kann ich das auch tun. Also das ist schon wirklich fantastisch.
Ja, es ist so quasi, es wird was konserviert. Also sage ich jetzt als Besucher, du hast quasi so, zumindest als Gast, aber du bestätigst mir das auch als Einwohner, dass man so verschiedene Welten dadurch erleben kann, dass es quasi doch ja ein bisschen eine Zeitkapsel ist, auch so die Situation. So, ich mag es nicht schön reden, aber es ist auf alle Fälle total spannend, das zu sehen.
Nein, Nicosia ist wirklich so. Mittlerweile ist Nicosia echt so meine Lieblingsstadt auf Zypern.
Ja, nein, ich habe es voll spannend gefunden. Und dann eben noch so meine Architektenseele, aber auch andere werden das genießen. Du gehst dann eben auf die griechische Seite rüber, wie schon gesagt, dann hast du eben internationale Brands und mehr die griechische Kultur, und plötzlich am Rand der Stadtmauer, bam, wahnsinnig moderne Architektur, es wird ultra cool. Du hast dann gesagt, der Platz ist von Zaha Hadid, dieser ägyptischen Star-Architektin, wo man ja...
Irakische,
Bildungslücke, die ja ein Grazer Haus entworfen hat, richtig, und in der ganzen Welt berühmte...
Ihr Büro hat sie ohnehin immer in London gehabt, aber ursprünglich war sie aus dem Irak.
Ah, okay, genau. Ja. Na, und da ist auch, wie heißt der Platz?
Eleftheria Square, also Freiheitsplatz.
Freiheitsplatz.
Das ist so die Verbindung zwischen der Altstadt und der Neustadt im Süden. Das war auch ein sehr langwieriges Projekt. Der Wettbewerb war schon 2004.
Wow.
Und fertiggestellt ist es erst worden vor 3 Jahren.
Ja. Na, und das schaut so ein bisschen aus wie eine UFO-Landestelle.
Absolut.
Also so, wir waren am Abend dort, es ist so beleuchtet. Ich habe so Fotos gemacht von unten mit so Linien, Surfbretterartige Parkbänke. tolles Licht, Springbrunnen und ein riesiges UFO, so eine Brücke. Mhm. Also ich war recht beeindruckt. Und hinten steht ein Haus von wem, hast du gesagt?
Noch hinten steht nur ein Haus von Jean Nouvel.
Jean Nouvel, ja, na, ja, also ja, wirklich
also
cool.
Es gibt, gibt einiges. Also das sind meistens, also Eleftheria Square war ein staatliches Projekt. Ja. Und es gibt dann, ich glaube, dieser Jean Nouvel Tower ist eine private Investition einer Bank.
Ja.
Und ja, also die... Es tut sich immer was. Also
ja.
Nicosia ist spannend. Ja.
Naja, und du gehst dann 5 Minuten wieder zurück über die Green Line und dann hast du ein uraltes türkisches Haus, wo im Innenhof eine coole Bar drinnen ist. Also da wollen wir ja dann auch kurz reinschauen. Oder es gibt alte englische Häuser, wo ich so reingeschaut habe mit Halls, wo man die Briten sieht. Es gibt diese roten Telefonzellen. Mhm. Also man kommt so von Welt zu Welt und als Besucher wirklich aus dem Staunen nicht mehr raus.
Hammams gibt es ja auch noch.
Hammam, da muss ich unbedingt
da
hin.
Wirst du ja morgen.
Ja, möchte ich unbedingt, noch, ja? Ja. Also in ein türkisches Bad kann man gehen. Also ich glaube so, ich muss sagen, ich bin jetzt 2 Wochen da, aber es war einfach zu kurz, alles zu sehen. Vielleicht, dass wir dann noch erzählen, so anhand von unserer geplanten Reise, was mich wirklich beeindruckt, schockiert, Gruselfeeling, aber irgendwie sehr doch berührend ist diese gesperrte Lost City.
Ah, die Geisterstadt.
Die Geisterstadt Varosha. Ja. Das war schon, also ich muss sagen, du hast mich dorthin geführt, ich habe natürlich drüber gelesen, haben wir da nicht richtig was vorstellen können. Eine Küstenstadt, die in der Sperrzone liegt, erst seit ein paar Jahren geöffnet ist und seit über 50 Jahren Geisterstadt ist, also wo niemand drinnen ist. Für mich war es wie so ein Open-Air-Museum. Die Schilder, Pelzmoden, Kodak, Filmentwicklung jeden Tag, Zeitkapsel, also voll. Also so richtig eine moderne, du hast gesagt Jet-Set, Tourismusort, Saint-Tropez.
Varosha, wenn du denkst, das war ja damals in dieser sehr konservativen, traditionellen zyprischen Gesellschaft. Das war wie Kalifornien.
Ja, und eine Riesenstadt. Also wie groß ist die?
Die Varosha hatte 40.000 Einwohner.
40.000 Einwohner,
und 10.000 Hotelbetten, das musst du dir mal vorstellen heute.
Ja.
Ganz Nordzypern hat heute 25.000.
Ja, und die ganze Stadt leer. Also kommt die ganze eine Stadt leer, verlassen.
Die Stadt war an sich ein Faustpfand. Ein Faustpfand für die Verhandlungen auf Zypern und nachdem das bis heute nicht geklappt hat, ist diese Stadt immer noch leer.
Also
du hast gesagt, geöffnet für Besucher. Ja, ja. Da hat man einige Straßen hat man hergerichtet, sodass man rein kann.
Aber erst seit kurzem.
Und erst seit 3 Jahren.
Ja. Seit 3 Jahren kann man rein. Ja. Also ich habe es wirklich, es ist schockierend, was quasi so eine depperte politische Lage auslöst. Aber natürlich auch, also man muss schon hin in Wirklichkeit. Es ist schon so ein Mahnmal, kann man sagen.
Es ist ein Mahnmal, es ist mittlerweile auch wirklich ein Highlight als Dark Tourism Destination.
Ja.
Und Varosha hat am Tag...
Lost Place, kann man sagen. Ein riesiger Lost Place.
Kommt auch vor bei dieser Netflix, es gibt eine Netflix-Serie, wo unter anderem... Tschernobyl und so weiter, und da kommt eben auch Varosha vor.
Ja. Na, also ich finde schon, dass das, also es ist jetzt nicht irgendwas, wo man jubelt, aber es ist schon so, anhand dieser Stadt wird der Konflikt noch einmal deutlich. Und dann gibt es natürlich wieder diese schönen Momente, wo sich Griechen, ebenso wie deine Frau, die ja griechische Freundin hat, wo sie Leute begegnen. Die Menschen sind ja eh miteinander verbunden in diesem Land. Ja,
sobald sie die Möglichkeit haben, sich kennenzulernen. Ja.
Genau. Ja. Und ich glaube, das könnte natürlich auch, oder das tut ja auch der Tourismus, dass er Leute zusammenbringt. Natürlich. Also deswegen gibt es... echt geschätzt, ich habe es dir heute eh schon gesagt und sagst dir jetzt da am Mikro noch einmal gerne, dieses eine Woche mit dir unterwegs zu sein, du beantwortest jede Frage aus verschiedenen Perspektiven, es gibt ja nicht nur schwarz oder weiß, also es gibt auf alle Fälle einen riesigen Reichtum da in Zypern, einen riesigen Reichtum an Kulturen, an Geschichte, an Layers, und da muss man schon einige Zeit da sein, also ein paar Tage da verbringen, das kann man nicht nur lesen und man muss einen guten Guide haben und du bist der super Guide. Also danke, dass du das alles so gut führst und auf meine ganzen Fragen seit einer Woche immer wieder antwortest.
Danke, danke. Ja. Ich meine, da muss man auch wirklich eine Zeit lang hier leben, um Zypern wirklich verstehen zu können. Musst du echt eine Zeit lang hier leben und du musst sehr, sehr offen sein und du musst dir die Geschichte von unterschiedlichen Menschen hier anhören. Ja? Weil jeder hat hier nicht nur jede Seite, sondern jeder hat hier die eigene Version der Geschichte.
Ja.
Und deshalb ist es auch so gut, finde ich, Zypern Süden zu sehen und den Norden zu sehen und sich beides anzusehen und anzuhören.
Ja, super.
Und dann sich seine eigene Meinung darüber zu bilden.
Ja,
also weil wahrscheinlich kann dir keiner die Geschichte wirklich hundertprozentig neutral erzählen.
Ja, und jede Seite hat Recht und Unrecht und es gibt nicht ein Zypern, sondern Hunderte. Und gerade da, das ist ja bei uns auch so, dass jeder ein bisschen eine Wahrnehmung hat, aber ich glaube, unter dieser besonderen Lage, wir haben am Anfang eh schon gesagt, so, es ist ja nicht nur ein Klischee, es liegt ja wirklich zwischen dem Orient, zwischen Asien, zwischen Europa, ganz, ganz eng verbunden mit unserer ältesten Kultur und Afrika. Also es ist wirklich so, das spürt man hier. Ja, ja.
Na, absolut, ja.
Ich meine, magst du noch ein bisschen was als Stichwort so, wir haben gesagt, so Geschichte, du weißt da total viel, dass du noch ein bisschen was über die Geschichte von Zypern redest.
Ja, vielleicht ganz kurz kann ich so eine Abfolge machen. Also Zypern war zum Beispiel, fangen wir an, 3000 vor Christus, dafür schneller.
Okay, nein.
ab 3000 vor Christus war Zypern wirklich ganz, ganz bekannt im ganzen östlichen Mittelmeerraum wegen seines Kupferreichtums.
Ja.
Zypern hat überall hin Kupfer exportiert, sogar nach Ägypten. Und man sieht diese antiken Abbaustädte noch heute. Heutzutage wird nichts mehr abgebaut auf Zypern, weil durch diese Green Line, durch diese Grenze, die Abbaustätten zum Teil vom Meer getrennt sind und somit der Transport zu aufwendig
wäre. Ja. Ich glaube, der Name von Zypern ist ja...
Der Name von Zypern, also Cuprum, das lateinische Cuprum, sagt man, dass von Zypern kommt oder umgekehrt. Ja, ist schwer zu sagen, okay. Henne oder das Ei war zuerst.
Okay.
Aber es gibt sicher diesen Zusammenhang.
Ja.
Dann, nach dem Trojanischen Krieg, ist Zypern dann sehr stark besiedelt worden von Auswanderern aus dem heutigen Festland Griechenland, aus Athen und so weiter. Dann hat Zypern sehr stark die Herrschaften gewechselt zwischen den Ägyptern, zwischen den Assyrern und so weiter. Und erst mit Alexander dann ist hier wieder Stabilität eingekehrt im östlichen Mittelmeerraum. Also Zypern,
das war
ca. 400 vor Christus,
400
also im 4. Jahrhundert vor Christus.
Ja, okay.
4. Jahrhundert vor Christus.
Ja.
Und dann war Zypern 300 Jahre lang Teil vom hellenistischen Reich, später dann römisch geworden, ca. 50 vor Christus.
Und da wollte ich nur kurz unterbrechen, da sieht man extrem viel auf Zypern.
Ja.
Da sind diese UNESCO-Welterbe-Mosaiken, also ein Hammer, wie schön.
Ja.
War ja Glück, da war, glaube ich, Erdbeben und die wurden verschüttet und sind erhalten. Ja, in Paphos,
diese Mosaiken sind Weltkulturerbe.
Ja.
Die sind ja nur erhalten geblieben, weil ein Tsunami die Stadt überschwemmt hat.
Tsunami,
nach einem Erdbeben und man die nie wieder aufgebaut hat.
Ja, super.
Wenn man die wieder aufgebaut hätte, dann hätte man die Mosaiken weggeräumt und etwas Moderneres dort schon gemacht, schon im 5., 6. Jahrhundert.
Also aber man sieht wirklich aus ganz alter Zeit prachtvolle Farben.
Ja.
Also da sieht man echt großartige Dinge in Zypern.
Und was ganz, ganz interessant ist, Zypern war ja ganz wichtig für die Entwicklung des frühen Christentums. Die erste Auslandsreise des Paulus ging ja nach Zypern.
Ja,
und der Statthalter von Paulus war der erste außerhalb des Heiligen Landes, der bekehrt wurde und so weiter. Ja. Und dann haben ja hier das Oströmische Reich oder wie das Römische Reich dann das Christentum zuerst toleriert und dann als Staatsreligion übernommen hat.
Ja.
Dann hat sie ja die ganze Bauentwicklung und die Architektur hier auch verändert.
Ja.
Man hat dann nicht mehr mit Mosaiken irgendwelche Götter darstellen können oder wollen oder dürfen.
Ja.
Und hat damit aber auch dann die Technik, man hat dann eher sowas wie Fliesen gemacht, weil man sowieso nicht genau gewusst hat, was man noch darstellen darf.
Ja, okay. Das haben wir gesehen.
Das haben wir gesehen in Salamis zum Beispiel.
Salamis,
im Gegensatz zu Paphos, wurde wieder aufgebaut. Deshalb ist von den alten Mosaiken nur mehr ein den Wänden etwas erhalten geblieben, aber nicht mehr an den Fußböden. Ja?
Ja.
Und dann waren die dann ständig schon im 7. Jahrhundert im Streit mit den Arabern, die ständig Raubzüge nach Zypern gemacht haben.
Deswegen diese Ausguckburgen gegen die Piraten.
Wir nennen die ja heute die Oströmer, nachdem sie Christen geworden sind, nennen wir heute Byzantiner.
Ja.
Und die haben dann drei Burgen auf dem Fünffingergebirge gebaut, um Piratenschiffe möglichst früh sehen zu können. Das war eben die Burg Sant'Ilarion. Bufavento und Candara.
Ja, eine davon besuchen wir
Sant'Ilarion werden wir auch besuchen, genau. Mhm. Und dann ist etwas Außergewöhnliches für Zypern passiert, soweit im Osten. Zypern wurde von Richard Löwenherz im Zuge des dritten Kreuzzugs erobert.
Ja.
Dann haben die Kreuzfahrerfamilie der Lusignans Zypern von Richard Löwenherz gekauft. Haben wir eh schon vorher erwähnt, sie haben dann hier ein kleines Frankreich aufgebaut, mit gotischen Kathedralen, mit gotischen Klöstern.
Was ja, also das war auch für mich spannend zu merken, das war ja quasi die christliche Religion, war ja hier im Osten ein totaler Fremdkörper. Und war
die,
gar nicht
du meinst
so,
die katholische Religion?
Die katholische.
Katholische. Ja, weil die Bewohner hier waren ja an sich orthodoxe Christen, die ein ganz anderes Bildprogramm hatten, ein ganz anderes Bauprogramm hatte auch.
Da war ja oft der Islam fast ein bisschen mehr als diese römisch-katholische Kirche, die
Ja, weil die Katholiken und die Orthodoxen, die hatten ja wirklich einen Glaubenskrieg.
Ja.
Miteinander.
Genau.
Ja.
Ja.
Und wie dann später sind ja dann die Osmanen gekommen, haben Zypern erobert im 16. Jahrhundert.
Ja.
Den Osmanen war das wiederum eher wurscht, ob die Christen waren oder nicht.
Ja.
Wenn sie Christen waren, mussten sie halt mehr Steuern zahlen.
Ja, genau.
Ja? Aber die haben jetzt nicht so irgendwie so große Ambitionen gehabt, die jetzt zum richtigen Glauben zu bekehren.
Ja. Ja? Ja.
Die mussten halt mehr Steuern zahlen. Aber natürlich haben dann viele lokale orthodoxe Christen hier auf dem Papier manchmal ihre Religion geändert, waren eigentlich in Wirklichkeit haben sie noch das orthodoxe Christentum ausgeübt, auf dem Papier sind sie aber Muslime geworden, um weniger Steuer zu zahlen.
Ja.
Und da gibt es einen Ausdruck, den man manchmal so ein bisschen scherzhaft oder vielleicht nicht so ganz gut gemeint immer für Türkisch-Zyprioten verwendet, der heißt Lino Bombaki.
Ja, okay, und was heißt das?
Lino Bombaki heißt halb Leinen, halb Baumwolle.
Also nicht das eine und nicht das andere.
Genau. Also das ist aus der Zeit. Ja.
Okay.
Und dann war Zypern im 400 Jahre osmanisch.
Ja.
Und Ende des 19. Jahrhunderts wurde Zypern dann britisch.
Britisch, weil es irgendwie, ich glaube, die Briten haben da irgendwie den Osmanen geholfen und haben es dann geschenkt gekriegt. Oder
genau, die Briten haben die Osmanen unterstützt im Krieg gegen die Russen.
Okay.
Die wollten eben damals nicht die Westmächte, dass die Russen zu viel Einfluss gewinnen im Mittelmeerraum. Mhm. Der Otto von Bismarck hat dann den Berliner Kongress ausgerufen und dort hat man dann mehr oder weniger ausverhandelt, dass die Briten Zypern zuerst pachten dürfen von den Osmanen und dann im Zuge des Ersten Weltkriegs, wo die ja dann an zwei entgegengesetzten Seiten gestanden sind, haben die Briten dann Zypern als Kolonie übernommen.
Jetzt nehmen wir es.
Ja, genau.
Ja, wann war das nochmal? Von wann bis wann?
1878 bis 1960.
Okay.
Ja,
bis
1960.
Ja.
1960, nach vielen Unruhen in den 50er Jahren, wurde Zypern dann unabhängig.
Mhm.
1963 gab es dann auf Zypern die ersten großen Bürgerkriege innerhalb der beiden Bevölkerungsgruppen, der türkisch- und der griechisch-zyprioten.
Ja, das war ja auch, was ich, in anderen Inseln wie Kreta.
Ja.
Also es gab dann.
Da war das schon viel früher, ne? Da
war schon früher. Und wir haben ja geredet, das war ja in ganz Europa, so diese Nationalstaaten.
Genau.
In der Zeit, meine Eltern kamen aus dem späteren Jugoslawien, aus Slowenien und die mussten dann auch gehen. Also ich glaube, das hat die ganze Welt betroffen, so plötzlich kam dieser Nationalstaat.
Ja, ja. Auf Zypern war das halt später, weil so lange die Engländer hier drauf gesessen sind. Und die Engländer haben wirklich sehr harte Hand drauf gehalten.
Okay.
Und deshalb sind hier diese Nationalismen nie so stark rausgekommen.
Also das hat das ein bisschen konserviert quasi.
Ja,
so,
und die Engländer haben ja auch die haben ja auch die Zyprioten sehr stark geteilt. Und in der Zeit der Engländer gab es hier ja nur türkische Schulen oder griechische Schulen.
Okay,
es gab keine zyprischen Schulen in dem Sinne. Also es gab nie ein zyprisches Nationalbewusstsein.
Ja,
deshalb auch die beiden Gruppen fühlen sich nach wie vor halt oft ihren Heimatländern verbundener als der Insel Zypern.
Ja, ja, das ist spannender Aspekt. Ja,
ja, und dann 1974 war natürlich das tragischste Jahr für Zypern.
Ja.
Da waren 15. Juli ein Militärputsch der griechischen Militärjunta,
ja,
wo sie den eigenen Präsidenten Makarios verfolgt haben, eigentlich umbringen würden. Die Engländer haben ihn dann ausgeflogen.
Also da muss man auch wissen, dass Griechenland ja eine ganz wilde Diktatur
damals,
war.
Damals, also Zeit, von, ja, von 1967 bis 1974, ja, war Griechenland eine Diktatur mit Konzentrationslagern auf Inseln.
Ja, also es, ja, war nicht das demokratische, super, nein, coole EU-Land, wie es heute ist.
Nein.
Ja,
und, genau. Und Griechenland ist ja erst dann, also da war zuerst der Putsch am 15. Juli,
ja,
dann ist am 20. Juli die Türkei einmarschiert,
ja,
als Schutzmacht, aber, ja, bestimmt nicht ungern. Ja,
ja.
Und,
ja,
5 Tage haben sie nur gebraucht, um, mhm, dafür fertig zu sein. Mhm. Und,
weil die griechische Diktatur zusammenbrochen ist, oder? Hast
du erzählt, und wie dann die Türkei einmarschiert ist,
ja,
ist 3 Tage später die griechische Militärdiktatur zusammengebrochen,
ja,
weil das eben für die Obristen in Griechenland so ein großer außenpolitischer Misserfolg war,
ja,
dass sie zurücktreten müssen.
Ja.
Und,
okay,
die Griechen haben dann Zypern auch nicht mehr wahnsinnig unterstützt und haben es den Türken relativ leicht gemacht, hier, mhm, im Endeffekt ein Drittel der Insel zu erobern,
ja,
das heute noch eben von der Türkei kontrolliert wird und das von der Green Line vom restlichen Teil der Insel getrennt ist.
Ja.
Das ist circa ein Drittel der Insel.
Okay, ja. Und das ist jetzt quasi dieser eingefrorene Konflikt, kann man sagen, oder? Oder jetzt, ja, will mich da jetzt nicht,
ja,
ich glaube, wir tun da jetzt, also wie gesagt, wir wollen da jetzt eh nicht so politisieren. Das ist jetzt so der Status quo, der jetzt meiner Meinung nach als Tourist sehr friedlich und sehr alltäglich von den Leuten gehandelt wird, die da leben, oder? Man reist hin und her.
Man reist hin und her, man kauft im Norden Benzin, weil es billiger ist, und man kauft im Süden das Hundefutter und Katzenfutter, weil es billiger ist.
Die Menschen dürfen sich frei bewegen.
Die Menschen dürfen sich frei,
ja,
bewegen.
Ja.
Manchmal gibt es an der Grenze stichprobenartige Kontrollen des Autos. Es gibt ein paar Dinge, die man halt nicht über die Grenze bringen darf, Fleisch, Milchprodukte und so weiter.
Ja.
Aber ansonsten kann man sich hier frei bewegen. Und,
ja,
wie gesagt, für mich, weil ich ja auch Zypern ein Jahr vor der Grenzöffnung kannte und vor allem jetzt für meine Frau, die Zypern,
ja,
eigentlich nur geteilt,
ja,
kannte,
ja,
ist einfach heute immer noch die große Sensation, dass du dich auf Zypern frei bewegen kannst. Ja,
mhm.
Das ist wirklich immer noch für uns eine sensationelle Sache. Und dieser Status quo, der jetzt ist, ist für uns schon ein großer Schritt nach vorne in Wirklichkeit.
Ja, ja. Und ich muss auch sagen, also wir waren heute im Supermarkt einkaufen, jetzt auf der nördlichen, auf der türkisch bewohnten Seite. Die Warenvielfalt ist enorm. Also die Versorgung ist gut, man merkt, die Infrastruktur wird gebaut. Man sieht schon, dass ökonomisch der Norden ärmer ist. Also wenn man so ein bisschen dahinter schaut, oft schlechte Straßen, wenn die Nebenstraßen sind. Aber die ganze Nordstraße wird jetzt gerade super durchasphaltiert. Es passiert total viel. Ja, also es ist auch ein blühendes Land. Ihr habt ja, vielleicht reden wir noch ein bisschen über die Erziehung und über diese besondere Situation im Norden. Was ja beeindruckend ist, du sagst so offiziell, war das richtig, 200.000, 300.000 Einwohner?
Ja, offiziell hat der Norden so viel, ich weiß jetzt, 300.000 Einwohner offiziell.
Ja, und die Studentenzahl ist ja beeindruckend.
Ja, was ganz erstaunlich ist und was man natürlich oft nicht weiß über Nordzypern, es gibt hier 25 Privatuniversitäten,
ja,
und die haben insgesamt um die 100.000 Studenten.
Ja,
ja,
enorm.
Ja,
ja.
Das sind die meisten aus der Türkei, aber,
ja,
dann gibt es sehr viele Studenten aus den ehemaligen Sowjetrepubliken, Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan und so weiter.
Mhm.
Und auch viele aus Afrika.
Ja, ja, sieht man viel.
Nordzypern hat diesen Vorteil, dass es nicht zu einem Block gehört wie EU oder Schengen-Abkommen.
Ja.
Nordzypern kann halt sehr leicht Studentenvisen vergeben.
Ja.
Und deshalb, das nutzen die Universitäten auch aus.
Also noch einmal so auf der Zunge zergehen, ja, lassen, 300.000 Einwohner und dann noch einmal über 100.000 Studenten.
Extrem, und wahrscheinlich, ja, mehr als 300.000 Einwohner. Also,
ja,
viele schätzen, dass der Norden jetzt um die 600.000 Einwohner hat.
Okay, also
und der Süden circa 1 Million.
Ja. Was mir auch auffällt, so als Touristiker, sowohl im Süden als auch im Norden, ist schon, wie viele Gastarbeiterinnen es gibt.
Mhm.
Also so, wenn man im Hotelgewerbe ist, du findest, also gestern haben wir gesagt, hast du gefragt, die total klasse, gut Englisch sprechende Frau da beim Frühstück, die mit uns geredet hat, woher kommen Sie? Und sie hat gesagt, ja, Sri Lanka. Dann siehst du viele Leute, die aus Afrika kommen. Also wirklich, also die Tourismusbranche auf der ganzen Welt nach Covid hat sich, glaube ich, geändert. Und auch hier ist scheinbar Arbeitskräftemangel, oder? Muss sein.
Ja, ja, doch. Und andererseits gibt es dann wiederum viele Zyprioten auch, die selber ins Ausland gehen.
Ja.
Also es ist im Tourismus schon schwer, vor allem jetzt für Service oder zum Teil sogar auch Rezeption oder Küche jemanden Einheimischen zu finden.
Ja.
Also wenn man wirklich mit Einheimischen zusammenkommen möchte, dann muss man in Familienbetriebe gehen, die dann als Familie geführt würden.
Ja.
Und dann hast du Kontakt mit Einheimischen.
Mhm.
Ja, aber jetzt Hotels, die jetzt jemandem gehören, der vielleicht gar nicht selbst dort ist oder nicht selbst mitarbeitet, dort ist es nicht so wahrscheinlich, dass man Einheimische trifft.
Ja, arg.
Ja.
Ein bisschen wie bei uns in Österreich, oder?
Ja.
Also das ist, glaube ich, auf der ganzen Welt. Aber ich habe es nur spannend gefunden. Vielleicht, dass wir jetzt, wenn wir so ans Ende kommen, noch so ein paar Reisetipps, die wir geben. Was braucht man auf Zypern? Es ist zwar warm, aber es gibt dann schon, ich merke jetzt so Mitte, Ende November, die Abende sind schon kühler, wenn es ein bisschen regnerischer ist, was jetzt selten ist, aber durchaus vorkommt. Also was ich jetzt sage, so als Wanderprofi, ist schon, nehmt ein paar Schichten mit. Also jetzt nicht die ganz dicke Winterjacke, die braucht man nicht. Oder die arktische Daunenjacke, aber schon ein bisschen eine dickere Fleecejacke, ein dünneres, langärmeliges Leiberl, ein dünneres T-Shirt, das man tagsüber immer anhat beim Wandern, weil es warm ist. Aber wenn dann ein bisschen so der Schatten kommt oder der Wind kommt, hat man gerne ein paar Schichten an, denke ich mal.
Ja, na, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall immer irgendein Winddichte und regendichte Jacke, das kann auch ganz was Dünnes sein, aber es kann ja immer wieder passieren, vor allem zu diesen Jahreszeiten, dass es dann auch einmal kurz regnet.
Ja.
Dass es den ganzen Tag durchregnet, ist sehr unwahrscheinlich.
Habe ich nicht erlebt.
Aber dass es kurz regnet, kann durchaus immer wieder vorkommen.
Ja.
Ich würde auf jeden Fall auch, also ich habe selber hier sehr, sehr schwere Lederbergschuhe, was für den Süden vielleicht ungewöhnlich ist, aber ich empfehle wirklich, dass man knöchelhohe Wanderschuhe hier hat.
Ja, es ist, also ich habe dann auch gewundert, ich habe deine Schuhe angeschaut, habe mir gedacht, ui, der hat aber feste Schuhe an. Aber ich muss sagen, meine knöchelhohen Schuhe schätze ich auch, weil es ist dann doch, manchmal ist es ein bisschen rutschig oder es ist quasi, es sind so Steine und man geht einfach sicherer mit stabileren Schuhen.
Ja, also ich fühle mich da auf jeden Fall wesentlich wohler.
Ja, es ist gut. Na, es ist gut mit den hohen Schuhen.
Und vielleicht auch, dass man sowohl kurze als auch lange Wanderhosen dabei hat.
Ja, es ist dann doch ein bisschen stachelig, weil es gibt, also das hast ja du mir erklärt und auch die Ismini, es gibt die vielen, vielen Ziegen und damit die Pflanzen nicht komplett kahl gefressen werden, haben sogar Olivenbäume rundherum eine Dornenhecke unten und der Salbei hat Dornen hier irgendwie.
Also alle Pflanzen, die hier wachsen, haben irgendwie eine Möglichkeit gefunden, sich gegen Ziegen zu verteidigen. Ja?
Ja.
Und da können eben auch Stacheln dazu.
Ja, und wenn man da wandert durch so ein bisschen verwachsene Gegend, sind lange Hosenbeine sehr wunden und unterschenkelschonend. Also habe ich heute erlebt.
Empfehle ich.
Ja, was gibt es noch? Was kann man sagen? Also Personalausweis hat super gereicht für einen EU-Bürger da unter die Grenze zu kommen.
Wichtig halt, dass er 6 Monate lang gültig ist.
Ja, das muss man auch noch sagen.
Ja.
Was ich cool gefunden habe ist, also in Nikosia sowieso, da kann man auch im Süden oft mit Euro zahlen. Kreditkarten wären echt, also eine kleine Menge Bargeld ist gut. Die türkische Lira ist hier im Süden die Währung.
Im Norden.
Ach, stimmt. Und Bankomatkarten werden aber gut genommen. Also ich habe da wirklich, selbst im kleinen Dönerladen haben sie mal Kreditkarten genommen.
Ja, Online-Zahlung ist hier sehr üblich.
Ja.
Ich empfehle trotzdem, und das werden wir schauen, dass wir das am ersten oder zweiten Tag auch machen, dass man Geld wechseln kann und dass man immer irgendwie auch türkische Lira eingesteckt hat.
Und du sagst aber... Ausgaben. Entschuldige, dass ich ihn unterbrochen habe, du sagst aber hier zu wechseln, ja, nicht zu Hause.
Auf jeden Fall hier wechseln, ja. Weil man kriegt in Österreich sicher zwischen 15% oder 20% weniger, ja, wenn man Euro in türkisch Lira wechselt als hier.
Österreich, Deutschland oder Schweiz, weil daher kommen unsere Kunden. Genau, die müssen das, also das gilt für euch.
Ja, also auf jeden Fall Geld hier wechseln. Man kann auch hier mit der Kredit- oder Bankomatkarte Bargeld abheben. Da ist allerdings immer eine Kommission drauf. Ja, okay. Das zeigt der Bankomat an, wenn man abhebt. Ja, also okay. Da empfehle ich immer wirklich, ein bisschen Bargeld zu haben und das dann in türkisch Lira vor Ort hier zu wechseln. Okay. Ja, das können wir gerne, wie gesagt, am ersten oder zweiten Tag auf der Tour erledigen.
Ja. Aha, der Hund bellt draußen. Du hast zwei Hunde,
oder? Wir haben zwei Hunde, ja. Wir haben während der Pandemie zwei Straßenhunde hier aufgenommen.
Ja, ja.
Und die waren auch sehr aufgeregt, wie sie dich gesehen haben heute.
Das stimmt, ja. Die sehr lieb.
Wahrscheinlich, weil wir jetzt doch nach ein paar Tagen Wandern auch ein bisschen nach Schweiß riechen und das gefällt denen auch.
Und nach Hund riechen, und weil viele Hund Hunde auch uns begleitet haben.
Oft Hundebegleitung. Ja, genau. Immer sehr liebe Hunde.
Ja, wir haben immer Gesellschaft gehabt. Ja. Aber schließen wir es nochmal ab, was fällt uns noch ein? Ich glaube, eigentlich ist das Wichtigste. Am besten einfach kommen, es ist unkompliziert zu erreichen, es gibt wirklich Direktflüge, zum Beispiel mit der Auer hierher oder Lufthansa. Es ist wirklich super, super toll angebunden und ich glaube, einfach kommen. Ich glaube, das passt gut. Du, Franz, ich glaube, jetzt haben wir am Ende. Danke für deine Gastfreundschaft. Wir sind ja noch zwei Tage miteinander unterwegs.
Genau, ich freue mich schon auf morgen und übermorgen.
Ja, na super. Und es war einfach so klasse, da zu sein, und das wird sicher für mich nicht das letzte Mal sein, weil einfach, ja, das ist so ein tolles Land. Danke.
Danke dir, gell?
Ja, okay. Gut, tschüss.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.